wenn wir über Transformation reden, ist es nichts, was sich irgendwie das Management ausdenkt und dann das Management macht. Ich brauche jeden einzelnen Mitarbeiter, der versteht, wohin die Reise geht und der daran auch einen Beitrag leistet und dafür sich auch einsetzt, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir jeden Tag auch in Richtung dieser Zielsetzung ein kleines bisschen besser werden.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute spreche ich mit Tobias Herwig, Geschäftsführer der Fischer Consulting und Host des Podcasts Fabrik der Zukunft. Unter dem Arbeitstitel Produktion im Wandel, warum Transformation zur Kernkompetenz wird, wollen wir heute darüber sprechen, wo die produzierende Industrie auf ihrem Transformationsweg steht, zwischen Effizienzdruck, Digitalisierung, Lean Management, Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Resilienz. Mich interessiert, welche übergeordneten Muster und Erkenntnisse Tobias Herwig sowohl aus seiner Rolle als Geschäftsführer der Fischer Consulting als auch aus mehr als 200 Podcast-Gesprächen mit produktionsverantwortlichen Unternehmern und Transformationsgestaltern mitgenommen hat. Und was das konkret für Produktionsleiter, Werkleiter, COOs in der Druck- und Verpackungsindustrie bedeuten kann. Wir sprechen über typische Hürden im Werk, über die Rolle von Führung, Kultur, Kommunikation und darüber, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Veränderung nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich umgesetzt wird. Und natürlich werfen wir auch einen Blick nach vorne. Welche Technologien, Methoden und vor allem welche Haltungen werden in den kommenden Jahren entscheidend sein? Eine vollgepackte Agenda und ich freue mich auf das Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Herwig, und schön, dass Sie heute mein Gast sind und ich bei Ihnen in Tumlingen zu Gast sein darf.
Ja, es ist schön, dass Sie zu Gast sind bei uns, Herr Schmidt, und vielen Dank, dass ich im Podcast dabei sein darf.
Sehr gerne. Für Sie ja ein gewohntes Format. Sie sind ja der deutlich erfahrenere Podcaster. Ich bin sicher, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer Sie auch aus diesem Kontext kennen dürften. Trotzdem würde ich Sie bitten, Herr Herwig, am Anfang sagen Sie ein paar Sätze zu sich und dann gerne auch ein paar Sätze zur Fischer Consulting, weil der Podcast ist ja sozusagen ein Hobby, welches Sie nebenher sehr professionell betreiben. Aber Ihre Haupttätigkeit ist ja in der Fischer Consulting. Von dem her würde ich mich freuen, gerne, wenn Sie da auch ein bisschen was dazu sagen.
Auf jeden Fall. Genau, Tobias Herwig ist mein Name, Geschäftsführer der Fischer Consulting. Entsprechend als Fischer Consulting sind wir als Beratung innerhalb der Unternehmensgruppe Fischer aktiv. Also Teil der Unternehmensgruppe Fischer, so muss man sagen. Wir sind eben nicht nur in der Unternehmensgruppe aktiv, sondern auch zum Großteil darüber hinaus bei vielen größeren und kleineren produzierenden Unternehmen, aber auch im Bereich der Verwaltung, im Büro, ja, also in eigentlich allen Prozessen des Unternehmens. Und wenn ich ein bisschen was zu mir sage, dann ist es so, dass mein Herz wirklich für die Produktion, für die Fabriken schlägt. Ja, das heißt, am Ende für die Frage, wie stellen wir uns mit der Produktion und ja auch mit der Logistik und allem, was dazugehört, wettbewerbsfähig auf. Ja, wie schaffen es da, zukunftsfähig zu sein? Und ich habe in meinem beruflichen Werdegang da ganz unterschiedliche Perspektiven erleben können. Ja, gerade viel in der Beratung gewesen, auch Fabrikplanung. Ja, also wirklich, wenn es darum geht, komplette Fabriken neu zu gestalten oder auch bestehende Fabriken komplett auf den Kopf zu stellen. Und ich war auch viele Jahre in einer Softwarefirma ein Teil des Managementteams, wo wir auch uns mit der Frage der Digitalisierung sehr intensiv beschäftigt haben. Also wie können wir mit Software Prozesse effizienter gestalten und Fabriken digitalisieren und nach vorne bringen. Und da kommen wir jetzt schon so bei ein paar Themen dran vorbei, worüber wir auch gleich reden können. Und wenn wir über die Fischer Consulting reden, da bündelt sich das alles, ja, weil wir als Fischer Consulting sehr, sehr stark sind im Bereich Lean. Ja, was heißt es? Schlanke, wettbewerbsfähige Prozesse im Unternehmen, ja, in der Produktion und Logistik natürlich, aber auch übergreifend End-to-End aufzuziehen. Aber wie schaffen wir es auch, die ganze Organisation und die Führung so zu gestalten, dass wir auch die PS auf die Straße bekommen? Ja, weil dazu gehört natürlich mehr als nur ein schlanker Prozess im Operativen, sondern wir müssen die gesamte Organisation schlank aufstellen. Das glaube ich, das merken viele Unternehmen aktuell auch, ja, dass es nochmal was anderes ist. Und wir müssen es auch schaffen, das, was man vielleicht irgendwo sich auch auf der strategischen Ebene überlegt hat, auch ins tägliche Geschäft zu bekommen. Und das ist Führungsaufgabe. Und das ist was, wo ich glaube, wir bei Fischer einfach viele sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren. Ja, Sie sind jetzt hier in Tumlingen. Das ist unser Hauptstandort. Ja, und nicht nur, weil jetzt hier unsere Verwaltung sitzt, sondern weil wir aus Tumlingen Dübel, ja, aber auch Metallprodukte, Bolzenanker, Schrauben wirklich für die Welt produzieren. Ja, und das mit einer 1 Milliarde Euro Umsatz, auch natürlich mit internationalen Standorten, wo wir international produzieren. Aber es ist nach wie vor so, dass unsere meisten Produkte stückzahlenseitig, auch umsatzseitig, aus dem Schwarzwald kommen.
Fantastisch. Ja. Also ich bin sicher, die Industrie-Ikone, wenn ich so nennen darf, Fischer, wird jeder meiner Hörerinnen und Hörer kennen. Fischertechnik begleitet die kleinen Kinder, der Fischerdübel, die großen Kinder. Von dem her, toll. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise auf das Thema Transformation war etwas, was mich vor einiger Zeit auch auf Sie aufmerksam gemacht hat. Ich will noch zwei Rückfragen stellen. Die erste Frage, Fischer, ich habe es gesagt, der Dübel, die Fischertechnik. Können Sie ein, zwei Sätze sagen, was der ursprüngliche Impuls war, innerhalb der Fischer-Gruppe eine Consulting-Sparte zu gründen? Weil das jetzt wahrscheinlich für viele jetzt nicht der naheliegendste Gedankengang ist. Von dem her, da gab es mit Sicherheit gute Gründe dafür. Können Sie da noch gern zwei Sätze dazu sagen?
Sehr gerne. Also nur zwei Sätze ist schwierig, aber
dann machen Sie drei.
Der Grundgedanke damals war, dass man schon ein paar Jahre auf der Lean-Reise unterwegs war. So möchte ich es mal betiteln. Also unser Inhaber, Professor Fischer, der war unter anderem in Japan und ist da mit der Kaizen-Philosophie in Kontakt gekommen und hat sehr, sehr schnell gemerkt, das ist was, was absolut relevant ist für Fischer als produzierendes Unternehmen. Und damals hat man das initial dann ganz klassisch als Produktionssystem, als Fischer-Produktionssystem etabliert und dann vor jetzt über 20 Jahren aber gemerkt, das alleine reicht nicht. Ja, viele Unternehmen sind heute noch an dem Punkt, dass sie ein Produktionssystem haben, aber Fischer hat damals verstanden zu sagen, naja, das ist eben was, was eben nicht nur für die Produktion und Logistik gilt, sondern für den gesamten Prozess, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Also das inkludiert dann auch die Entwicklung, Marketing und Vertrieb, aber auch den Service, ja, also den kompletten Prozess end-to-end. Und wir müssen es eben auch über alle Hierarchieebenen denken, nicht nur im operativen Prozess. Und dann nehmen wir Lean eigentlich ernst und auch dann nutzen wir die Potenziale von Lean. Und das war die Geburtsstunde des Fischer-Prozesssystems. Damals wurde eben aus dem Produktionssystem ein Prozesssystem, um das auch im Namen einfach deutlich zu machen. Und das war vor über 20 Jahren auch die Geburtsstunde von der Fischer Consulting, weil man gesagt hat, wir haben schon viele Erfahrungen mit Lean gemacht, lass uns das weitergeben an andere Unternehmen. Und gleichzeitig, um das auch wirklich zu leben, was ich jetzt gerade beschrieben habe, es geht auch nicht von heute auf morgen, da brauchen wir auch intern eine schlagkräftige Einheit, die das Ganze dann auch begleitet und umsetzt. Und das ist auch nach wie vor, so wie damals bei der Gründung unserer Aufgabe, eben extern das ganze Thema Lean und auch Digitalisierung voranzutreiben, aber auch intern dann gerade bei größeren strategischen Projekten auch entsprechend das mit in die Umsetzung zu bringen.
Super, vielen Dank. Dann noch eine, ich würde schon fast sagen, eher persönlichere Frage, auch aus Eigeninteresse heraus. Ihr Job ist fordernd, Sie sind Geschäftsführer der Fischer Consulting, man ist viel unterwegs, der Terminplan ist voll, das Thema Transformation hat ja auch nach meiner Beobachtung in der deutschen Industrie in den letzten Jahren nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Und gleichzeitig haben Sie ja noch in Anführungsstrichen ein Hobby, ohne das despektierlich zu meinen, nämlich einen fantastischen Podcast, Fabrik der Zukunft, deutlich über 200 Folgen. Sie sind also mir in diesem Punkt deutlich voraus, muss ich sagen. Die Folgen hochinformativ, auch wirklich lange, intensive Gespräche. Was war der Impuls für Sie zu sagen, ja, ich habe noch ein bisschen Luft im Kalender, ich fange jetzt noch mal so ein Thema an?
Ja, also damals war es so, dass ich Management war von der Softwarefirma und ich damals gemerkt habe, was für ein Potenzial im ganzen Thema Digitalisierung, aber auch Automatisierung steckt und wie die ganzen produzierenden Unternehmen in der Transformation stecken und technologisch extrem viel geht und gleichzeitig in der Realität ganz wenig ankommt. Und das war damals der Startschuss vor gut 5 Jahren, zu sagen, es wäre gut, wenn es da im deutschsprachigen Raum eine Plattform gibt, wo wir diese Best Practices teilen können und Einblick geben können, ja, was funktioniert, was sind auch die Stolperfallen, ja, und aber was sind auch dann eben die Dinge, die gut funktionieren. Und das entsprechend weiterzugeben. Und dann muss ich dazugeben, die Idee vom Podcast hatte ich schon länger, aber dann war Corona auch Geburtshelfer. Das war nämlich genau die Zeit, wo man dann eben auch weniger auf der Straße war. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist so eine gute Möglichkeit, genau diese Zeit dann in so ein Format zu investieren.
Super, vielen Dank. Ganz unabhängig vom weiteren Gespräch kann ich allen Hörerinnen und Hörern den Podcast Fabrik der Zukunft nur empfehlen. Selbst für mich als jetzt eher Produktionsferneren sind immer wirklich gute Erkenntnisse dabei, weil das Thema Transformation einfach sehr ganzheitlich beleuchtet wird aus ganz unterschiedlichen Facetten. Von dem her klare Hörempfehlung, wenn Sie mit dieser Folge fertig sind, gleich rein in den Fabrik der Zukunft Podcast. Herr Herwig, wir wollen ins Thema einsteigen.
Gerne.
Jetzt haben Sie sowohl sehr viele Podcast-Gespräche geführt und natürlich auch aus Ihrer Tätigkeit bei der Fischer Consulting unglaublich viele Gespräche mit Unternehmen aus der produzierenden Industrie, aus ganz unterschiedlichen Bereichen der produzierenden Industrie. Gibt es denn so ein paar übergeordnete Erkenntnisse, will ich es mal nennen, wo wir heute in der Transformationsreise in der produzierenden Industrie in Deutschland stehen? Sehr allgemein gefragt, ist mir bewusst, es gibt da mit Sicherheit eine riesige Streuung. Aber wenn Sie mal so übergeordnet draufschauen, was sind Erkenntnisse, wo stehen wir, wo hängt es vielleicht auch immer? Vielleicht nehmen Sie uns da mal erstmal ein bisschen auf der Metaebene mit rein.
Gerne. Also das Erste ist, glaube ich, ganz interessant, egal mit wem man redet, es gibt, glaube ich, kein produzierendes Unternehmen, was nicht in irgendeiner Weise in der Transformation steckt. Ja, das kann man erstmal sagen und jetzt mal ganz unabhängig vom Reifegrad dieser Transformation, ja, und auch was Treiber dieser Transformation sind, das ist dann im Zweifel auch sehr vielschichtig. Ja, das fängt an mit zunehmendem globalen Wettbewerb, ja, das ist nicht neu, aber bei manchen Maschinenbauer, die sind da vielleicht noch verschont geblieben, konnten sich noch gut positionieren, aber die merken jetzt, ja, der Wind wird rauer und der Wettbewerb, gerade auch Asien, stärker, man muss sich da neu erfinden, ja. Das geht dann weiter, das ganze Thema Digitalisierung, ja, auch nicht neu, ja, auch KI ist nicht neu, aber das hat natürlich durch jetzt das ganze Thema künstliche Intelligenz nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit bekommen, ja. Und das geht dann auch weiter in verschiedenste Bereiche rein, ja. Aber das würde ich jetzt mal sagen, dieser Wettbewerbsdruck auf der einen Seite und dann andererseits die Möglichkeiten durch Digitalisierung, KI und natürlich nicht zuletzt auch Automatisierung. Das sind so schon zwei ganz große Treiber, einerseits von der Kundenseite und einerseits von der technologischen Seite, die dafür sorgen, dass eigentlich jedes Unternehmen sich da irgendwo neu erfinden muss.
Noch eine Rückfrage, wenn ich darf. Sie werden in Ihrer Tätigkeit bei der Consulting mit Sicherheit ja sowohl mit so klassischem Mittelstand zu tun haben, aber auch im Interview mit Podcast-Gästen sehe ich, sind häufiger auch Vertreter von doch, sagen wir mal, namenhaften großen Konzernen auch als Gäste mit dabei. Sehen Sie einen Unterschied zwischen Mittelstand und Konzern oder ist das eigentlich von der Unternehmensgröße unabhängig und hängt viel stärker vielleicht auch an den jeweils handelnden Personen?
Ja, also ich kann das aus Gesprächen im Podcast genauso wie aus Projekten sagen, dass das bei den großen Unternehmen genauso wie bei den kleineren so ist und dass das auch, ich sage jetzt mal, im Maschinenbau ganz, ganz ähnlich ist wie jetzt in den ganz klassischen produzierenden Unternehmen. Ja. Also es ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, wie gehe ich damit um. Ja. Die größeren Unternehmen haben dann ihre Strategieteams, die treiben das Thema Change Management vielleicht professioneller und so weiter. Also alles Themen, über die wir vielleicht auch gleich noch reden können, aber diese grundsätzliche Anforderung zu sagen, wir haben da eine Transformation, die ist definitiv da. Die Frage ist natürlich, wie früh hat man es vielleicht wahrgenommen, wie proaktiv, wie systematisch treibt man das und wie geht man dann auch ganz praktisch damit um.
Okay. Jetzt haben Sie es selber schon gesagt, es sind mehr oder weniger alle in der Transformation. Der ein oder andere freiwillig, der ein oder andere vielleicht auch unfreiwillig. Und trotzdem ist mein Eindruck, ich weiß aber nicht, ob Sie den teilen, es gibt zum einen den Transformationsanspruch, den die Unternehmen haben und auch äußern. Und auch in Themen, die ich mit den Unternehmen bespreche, spielt das Thema Change immer eine wichtige Rolle. Und dann gibt es die Realität im Werk, im Unternehmen. Wo sehen Sie in welchen Bereichen vielleicht auch im Moment die größte Lücke zwischen auf der einen Seite dem Transformationsanspruch und auch der Veränderungsnotwendigkeit und auf der anderen Seite der, ich sag mal, betrieblichen Realität, wie sie dann jeden Tag sich auf dem Shopfloor zeigt?
Ja, das ist ein super entscheidender Punkt, weil am Ende es ist relativ egal, was wir uns als Strategie und als große Pläne transformationsseitig machen, ja. Am Ende muss es, wenn wir über eine Produktion und eine Fabrik reden, muss es im Daily Business ankommen, ja. Und nur was da am Ende im Shopfloor passiert, das ist die Realität. Und das ist das, was am Ende sich auch in den Zahlen, Daten, Fakten niederschlägt. Und das ist auch was, was sich nicht verändert hat die ganzen letzten Jahre. Und auch wenn wir über die Zukunft der Produktion reden, sich nicht verändern wird. Am Ende geht's um eine Verlässlichkeit, um eine Effizienz in der Produktion. Und klar, durch diverse Themen gewinnt das Thema Flexibilität, Durchlaufzeit, Geschwindigkeit vielleicht auch nochmal weiter an Bedeutung. Aber das ist genau das, was am Ende den physischen Prozess ausmacht. Und daran kann ich's messen und daran muss ich's auch messen. Und ja, daran zeigt sich am Ende auch, funktioniert die Transformation.
Ja, wir kommen ja später ein bisschen auch noch im Gespräch auf das Thema, wo sind eigentlich die Hürden und Stolpersteine, wo sind vielleicht auch die Erfolgsfaktoren, an denen man drehen muss, um Transformation erfolgreich zu gestalten. Gibt es denn so typische Hürden und Stolpersteine, die nach Ihrer Erfahrung so Produktions- und Werksleitern am häufigsten begegnen, wenn es darum geht, Transformation im Tagesgeschäft nicht nur zu predigen, sondern wirklich auch zu leben?
Also da gibt es super viele Stolpersteine, das weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ja.
Wir haben Zeit. Ja.
Also das fängt ganz oben an, dabei erstmal eine saubere Strategie zu entwickeln. Wie gehe ich mit all dem jetzt um? Dass sich Marktbedingungen verändern, Kunden, Lieferanten, auch technologische Rahmenbedingungen verändern. Ja. Und da sehe ich, dass viele Unternehmen auch hemdsärmelig mit einer Produktionsstrategie, Digitalisierungsstrategie und so weiter dann umgehen. Ja, und das ist auch ein Bereich, wo wir dann ganz praktisch unterstützen und versuchen, einerseits den Blick von außen, aber auch Struktur, Methodik und so weiter dann reinzubringen. Dann geht es aber auch weiter, was mache ich mit dieser Strategie? Also wie systematisch leite ich das denn jetzt ab? Ja, weil ich muss das ja runterbrechen. Das ist ja meistens super abstrakt und auch weit weg vom Tagesgeschäft der Leute. Und da gibt es dann auch eben Methoden wie zum Beispiel Hoshinkanri, wo wir auch bei Fischer eine Unternehmensgruppe schon seit vielen Jahren erfolgreich einsetzen, wo wir einfach Schritt für die einzelnen Geschäftsbereiche nachher bis runter auf den Mitarbeiter ableiten können, was heißt denn das jetzt für das nächste Jahr? Und auch sicherstellen können, dass die einzelnen Geschäftsbereiche dann auch nicht in Silos losgelöst voneinander ihre Ziele da versuchen zu erreichen und vielleicht im Zweifel sogar gegeneinander arbeiten, sondern miteinander an diesem Ziel und am Ende auch an der Strategie arbeiten. Und dann ist natürlich am Ende auch die Frage, wie kriege ich das runter dann auch im Tagesgeschäft? Ja, weil ich glaube, eine Sache ist auch ganz entscheidend, wenn wir über Transformation reden, ist es nichts, was sich irgendwie das Management ausdenkt und dann das Management macht. Ich brauche jeden einzelnen Mitarbeiter, der versteht, wohin die Reise geht und der daran auch einen Beitrag leistet und dafür sich auch einsetzt, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir jeden Tag auch in Richtung dieser Zielsetzung ein kleines bisschen besser werden, ja, und sich mit seinen Ideen einbringt, weil die Mitarbeiter, gerade in der Produktion, ja, die am operativen Prozess sind, das sind die Mitarbeiter, die auch genau wissen, wie dieser Prozess heute funktioniert und was man vielleicht ändern muss, damit das Ganze dann auch in Zukunft noch funktioniert. Und das vergessen wir oft, ja, weil ich habe es vorhin beschrieben, genau daran misst sich nachher der Erfolg, ja, nicht an irgendwelchen Strategiepapieren.
Ich finde es total spannend, weil dieses erstmal eine ganz klare Strategie zu haben, ist das eine, und sie dann auf ein verständliches Niveau herunterzubrechen für den einzelnen Mitarbeiter an der Linie, sind ja zwei sehr unterschiedliche Themen. Das eine, glaube ich, ist häufig auch ein sehr strukturelles Thema. Wie ist mein interner Strategieprozess? Wie gehe ich mit sich ständig wandelnden Märkten um? Das andere ist dann auch vielleicht eher ein kulturelles. Schaffe ich es, nicht nur Top-Down-Ansagen zu machen, sondern das in die Lebenswirklichkeit auf dem Shopfloor runterzubrechen? In diesem Spannungsfeld Struktur, Kultur, wo begegnen Ihnen da in Ihrem täglichen Arbeiten die größeren Herausforderungen, wenn es darum geht, auch Kunden und Beratungspartner auf dieser Reise zu begleiten?
Das ist in der Tat sehr vielfältig. Also ich versuche da gerne nicht zu pauschalisieren, sondern wirklich individuell zu gucken, was ist da der Knackpunkt? Ja, weil die Gefahr ist natürlich, dass man mit einem einfachen Blick sich das anschaut und dann gleich denkt, ah ja, da liegt das Problem. Aber die Realität ist halt oft sehr vielschichtig. Es kann zum Beispiel sein, ich muss meine Mitarbeiter befähigen. Ja, die Mitarbeiter haben in der Vergangenheit das gar nicht gelernt, sich aktiv zum Beispiel in Workshops zu beteiligen, um zum Beispiel über eine Prozessvision zu reden. Also wie kann der Prozess jetzt, wie er heute ausschaut, mit ganz anderen Technologien in ein paar Jahren ausschauen? Ja? Da wäre es natürlich super, ich beziehe meine Mitarbeiter mit ein, aber dazu muss ich sie natürlich auch befähigen, dass sie das überhaupt können. Ja? Das ist, kann zum Beispiel ein Thema sein. Anderes Thema kann sein Führungskultur, Führungsroutinen, Strukturen, ja, also wirklich zu sagen, okay, wie schaffe ich denn auch die Rahmenbedingungen, ja? Gibt so simple Dinge, die man schon, was ist simpel, ist es leider gar nicht, aber Dinge, die man schon lange macht, wie Shopfloor-Management, ja, aber viele haben das mal vor vielen Jahren eingeführt, aber leben das nicht wirklich, ja, weil sie das mehr so ein bisschen als ein Board betrachten, wo man ein paar Kennzahlen hinschreibt, aber eigentlich nicht verstehen, wie es da auch um Beteiligung und am Ende darum geht, auch wirklich die Prozesse besser zu machen, ja. Und dann kann man natürlich auch noch reingehen, jetzt nicht nur in die Führungskulturebene, sondern auch wirklich in die einzelnen Methoden und Tools. Ja. Und da haben wir dann einen ganzen Blumenstrauß, weil es gibt dann ganz praktische Werkzeuge auch am Ende, um zum Beispiel zu sagen, okay, und wie bekomme ich jetzt den Prozess in der Fabrik, so wie er heute ist, wie kriege ich ihn zukunftsfähig aufgestellt? Weil das ist ja auch was, wo sich am Ende dann die Strategie ja dann in den Prozessen zeigen muss, damit ich genau diese Effizienzsteigerung oder Durchlaufzeitreduktion oder was auch immer dann wichtig ist, zukünftig das auch dann zu realisieren. Ja? Und da muss ich dann auch ganz knallhart mit dem Prozess arbeiten. Und daran zeigt sich am Ende auch, funktioniert's.
Vielen Dank. Wir streifen eigentlich schon ein bisschen auch die nächste Frage, die ich da habe. Sie haben schon ein bisschen gesagt, was man eigentlich auch alles beachten muss, damit Transformation am Ende wirklich wirksam wird und auch Ergebnisse liefert, die messbar sind. Weil darum geht's ja, das haben Sie ja auch betont. Gibt es denn neben dem, was Sie jetzt auch erwähnt haben, also Führung, Kultur und so weiter, weitere wichtige Voraussetzungen, wo Sie sagen, also nach meiner Erfahrung aus all den Projekten, aus all den Gesprächen, müssen die und die Punkte gegeben sein, damit Transformation in einem produzierenden Unternehmen auch wirklich gelingt? Was auch immer dann gelingt bedeutet, ja. Die Zieldefinition kann ja wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Aber was sind denn aus Ihrer Sicht so, ich möchte mal sagen, Must-Haves, damit dann am Ende Transformation nicht mehr nur eine schicke Folie in der Präsentation bleibt, sondern gelebte Praxis wird?
Also ich würde da gerne ganz vorne anfangen. Wir machen das ja gerne in so einem Transformationsprozess, dass man zum Start mal so ein Change Canvas aufzeigt. Ja, das ist ein Workshop mit einer Methode. Und eine Sache steht da ganz am Anfang. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der mit am Ende erfolgskritisch ist für die meisten Transformationsprojekte. Da geht es ums Management, aber auch um nachher jeden einzelnen Mitarbeiter. Wir müssen das Wozu verstehen. Also warum sind wir in der Transformation und was sind da die Treiber, die vielleicht auch für einen gewissen Schmerz sorgen? Ja, es gibt immer einen Druck, was zu verändern. Also ganz selten ist es so, die produzierenden Unternehmen sind freiwillig in der Transformation. Sie hatten das vorhin so ein bisschen gesagt. Also ich glaube, so wirklich freiwillig gibt es das eigentlich nicht. Ja.
Der Mensch möchte sich eigentlich nicht so gerne verändern.
Ja, es ist immer träge. Das heißt, es gibt immer einen Druck und einen Schmerz, der dahinter ist. Und da muss man offen drüber reden. Also es ist manchmal vielleicht sogar ein Zwang, ja, weil wir wissen, wenn wir nichts tun, dann sind wir in 3-4 Jahren, sind wir als Unternehmen weg vom Fenster, ja, weil wir dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit unseren Produkten, mit unserer Produktion und so weiter. Und jetzt aber ganz ehrlich, das alleine reicht ja nicht für eine gute Transformation, weil nur mit einem Schmerz, wir müssen da irgendwie weg, dann rennen alle in irgendwelche Richtungen, ja. Man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, ja. Das ist dann nur eine Flucht, egal wohin, ja. Sondern wir müssen gleichzeitig dann auch sagen, wohin geht denn die Reise? Was ist unsere Vision? Was ist unser Ziel? Und mit diesem Ziel, einem attraktiven Ziel, auf das die Leute Lust haben, ja, ein Zielbild, mit dem kann ich dann diese Energie, die natürlich auch entsteht, wenn ich verstehe, wir müssen was ändern, auch kanalisieren und entsprechend dann ausrichten und dafür sorgen, dass wir dann gemeinsam am gleichen arbeiten. So, mhm. Und das ist dann die Zielsetzung. Und alleine das zu verstehen, hilft ungemein. Und in diesem Spannungsfeld kann ich dann zum Beispiel auch eine Strategie entwickeln. Wie komme ich denn dahin? Beim Zweifel ist dieses Ziel weit weg und auch viele fragen sich erstmal zurecht, wie kommen wir denn dahin? Ja. Und dann können wir wieder viele Methoden und Tools nutzen, diese Strategie runterzubrechen, umzusetzen. Ja. Aber das am Anfang einmal zu verstehen, das ist absolut erfolgskritisch.
Ja. Mhm. Vielen Dank. Jetzt beschreiben Sie das ja schon. So ein Transformationsprozess hat ja ganz viele unterschiedliche Schritte. Wenn jetzt ein Unternehmen in der Notwendigkeit ist, sich verändern zu müssen, ja, weil vielleicht Märkte wegbrechen, geopolitisch sich Dinge verändern, die Welt ist da ja vielfältig im Wandel, dann ist so mein Eindruck häufig, dann sagt man so, und jetzt müssen wir also, und dann habe auch ich häufig mal Gespräche, wo man sagt, jetzt brauche ich hier und da nochmal eine zusätzliche Person, und dann ist gefühlt in einem halben Jahr alles besser. Mhm. Das spiegelt ja nicht die Realität. Das interessiert mich noch aus Ihrer Erfahrung. Ist wahrscheinlich auch nicht zu verallgemeinern, aber was ist denn eine realistische Länge für einen Transformationsprozess? Also gibt es das überhaupt? Oder können Sie sagen, nee, also geht auch in 3 Monaten, da musst du halt ein bisschen mehr Gas geben. Weil ich sag mal, dieses Wozu zu klären, eine Strategie zu erarbeiten, das sind ja alles auch durchaus zeitintensive Prozesse, wenn man es denn richtig macht. Selbst mit externer Begleitung sind das ja Dinge, die irgendwo auch wachsen und entstehen müssen. Wie lange gehen denn solche Projekte, die Sie da begleiten? Kann man das sagen im Durchschnitt oder ist das ganz schwer zu sagen?
Also Projekte, die wir machen, die können kurz und lange sein. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert so eine Transformation? Ja? Und klar ist es, das kann durchaus auch mal sehr lange dauern. Die spannende Frage ist nämlich auch, wann ist so eine Transformation wirklich abgeschlossen? Also wir können es ja selber beschreiben, auch mit unserer Lean-Transformation, die wir bei Fischer erlebt mhm. haben. Ja? Ich habe ja beschrieben, vor über 20 Jahren haben wir dieses Fischer-Prozesssystem etabliert. Aber wenn man zurückschaut, hat schon 1994 das begonnen, dass man zum Beispiel über ein Markt- und auch prozessorientiertes Unternehmen geredet hat. Ja, was ja genau diese Lean-Denke ist, sich am Kunden und auch entsprechend an den Prozessen zu orientieren. Das heißt, das hat schon viel früher begonnen, so. Und sind wir jetzt fertig mit Lean bei Fischer? Nein, also wir haben super viel Erfahrung gesammelt, wir haben dann einen sehr hohen Reifegrad, aber wir haben ständig Dinge, die wir noch weiterentwickeln, ja. Und das trifft wahrscheinlich auf die meisten Transformationen zu, ja. Auch Unternehmen, die im Bereich Digitalisierung, Automatisierung schon sehr, sehr gut sind. Sind bei weitem noch nicht fertig. Und klar ist aber auch, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit hat man denn auch und wie sehr steht man denn vielleicht auch schon mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Wenn dieser Druck, von dem ich vorher geredet habe, sehr, sehr groß ist und wir mehr eigentlich über eine Restrukturierung reden wie über eine Transformation, dann muss ich natürlich auch führungstechnisch und mit den Methoden auch teilweise anders vorgehen und muss im Zweifel auch sehr radikal sagen, okay, wir schneiden alte Zöpfe ab, wir verändern, dann ist es mehr dieses Top-Down, ja, mhm. entsprechend auch eine Organisation und Prozesse im Unternehmen auch radikal umzugestalten. Ja, und dann geht es auch schneller. Da ist natürlich immer ein bisschen auch mehr die Gefahr, dass es nicht ganz so nachhaltig ist.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie das schon ein, zwei Mal auch angedeutet, dass so Transformation, da spielt das Thema Führung eine nicht zu unterschätzende Rolle. Mich würde interessieren, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen breiter schauen, die Themen Führung, Kultur, Kommunikation, Wichtig ist da alles, das ist mir schon klar, damit Transformation gelingt. Es ist ein enorm breites Feld, aber wenn Sie die Themen Führung, Kultur, Kommunikation mal rausgreifen, also wo sind denn vielleicht die größten Treiber oder gegebenenfalls auch Bremser für so Transformations- und Veränderungsthemen in den Unternehmen, mit denen Sie da zu tun haben?
Ja, also wenn wir über Führung reden, dann kommen wir da an vielen Themen vorbei, die ich jetzt schon angeschnitten habe. Also das beginnt wirklich im Top-Management, von der Strategie und dann nachher des Runterbrechens der Ziele auf Basis dieser Strategie angefangen. Und das geht dann bis runter mit der Führung im Alltag, im Shopfloor auch. Ja, also wenn wir über Produktion und Fabriken reden, ist das ja dann am Ende vielleicht sogar die wichtigste Form der Führung. Die Führung wirklich, die die Teamleiter vor Ort machen. Ja, weil da ist man nah dran an den Prozessen und da zeigt sich dann am Ende, funktioniert es oder funktioniert es nicht und kommt das, was wir uns auf einer oberen Flugebene vielleicht überlegt haben, an. Und da kann ich jetzt überall reingehen und angucken, wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert Führung, ja, und wo sind dann vielleicht auch Stolpersteine, ja. Mhm. Es ist die Frage so ein bisschen, auf welcher Ebene sollen wir einsteigen oder was ist spannend? Also
das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde noch einen Moment bei dem Führungsthema bleiben und dann will ich nochmal auf Kultur und Kommunikation kommen. Weil was ich beobachte, vor allem auch im Mittelstand, dass natürlich über die Jahrzehnte eine hohe fachliche Orientierung da war. Ich sag mal, der beste Drucker wurde Druckereileiter, der beste Stanzer wurde Stanzereileiter. Das heißt, sie haben eine sehr hohe fachliche Orientierung. Und manchmal auf der untersten Ebene, Teamleiterebene, erlebe ich, dass das Thema Führung vielleicht noch nicht in dem Maße stark ausgeprägt ist. Wie es dann ja, so wie ich das verstehe, gerade auch für so ein erfolgreiches Transformationsprojekt notwendig wäre. Wie gelingt es denn, jetzt mal rausgegriffen, diesen Bereich Führung auch hausintern weiterzuentwickeln? Weil das ist ja was, was häufig sehr tief in der DNA des Unternehmens verankert ist. Weil das wird ja auch was sein, was Ihnen dann häufig begegnet. Weil Sie werden ja sehr shopfloornah dann in Ihren Projekten unterwegs sein. Und dann wird ja das häufig ein Thema sein, wo Sie auch mit dran arbeiten dürfen oder müssen, um das Thema voranzutreiben.
Ja, also sehr gerne. Also da kann ich jetzt auch aus einem konkreten Projekt berichten, wo wir einem größeren Unternehmen Shopfloor-Management eingeführt haben. Und das ist ja schon Führung und Führungskultur, ja. Und beim Thema Shopfloor-Management kommen wir an Prozessen vorbei, da kommen wir an auch den Fähigkeiten der Führungskräfte vorbei, ja. Da geht es um Strukturen und so weiter. Also ich würde nicht zu tief auf das Thema Shopfloor-Management eingehen. Aber was klar ist, ist so eine Einführung eines Shopfloor-Managements ist eine Kulturveränderung und damit auch Transformation. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man das? Und da kann man jetzt dann Methoden aus dem Change-Management auch dann nutzen, um so ein Projekt gut zu begleiten. Und das fängt dann vorne an, zum Beispiel so ein Change-Canvas mal zu machen und die Beteiligten abzuholen, einzubeziehen. Da ist dann auch Kommunikation in so einem Projekt natürlich unheimlich wichtig. Und dann ganz wichtig das Thema Befähigung. Also schule ich dann auch meine Führungskräfte. Ja? Also wir haben dann spezielle Schulungen dann auch. Thema Lean Leadership, Thema Shopfloor Management, Thema Kommunikation und so weiter, wo man dann auch gezielt die Führungskräfte coacht, schult und dann eben nicht nur schult, sondern auch coacht. Ja? Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Also weil das eine ist ja dann zu sagen, okay, ich habe denen erzählt, wie es funktioniert. Ich habe dir das auch vielleicht mal ausprobieren lassen und üben lassen. Aber klar ist, es wird ja nicht von Anfang an gleich funktionieren. So. Und dann ist Coaching eine super wichtige Sache, wo wir dann auch, also weit wie gewünscht, auch diesen Prozess dann noch begleiten und zu gucken, einerseits, wie gelingt es den Führungskräften, das umzusetzen und dann aber auch, wo muss man vielleicht nochmal Impulse geben, aber vielleicht muss man auch noch das System weiterentwickeln, weil auch da jede Fabrik, jedes produzierende Unternehmen ist unterschiedlich und kann dann auch sein, dass man Systeme, Prozesse, so ein Shopfloorboard oder was auch immer dann auch entsprechend nochmal anpassen muss.
Ja. Spannend, weil ich meine, Sie werden natürlich mit Unternehmen zu tun haben, die diese Offenheit dann auch mitbringen für Schulung, für Coaching. Bin mir noch nicht 100% sicher, ob das dann die repräsentative Mehrheit der in Deutschland befindlichen produzierenden Unternehmen ist, aber wäre wahrscheinlich eine Frage.
Ja.
Ja, werden wir nicht beantworten können, aber das ist spannend, weil dieses Thema Schulung, Weiterbildung, Befähigung, wie Sie gesagt haben, glaube ich, ist ein ganz zentrales, Neudeutsch würde man wahrscheinlich Upskilling sagen, aber mein Eindruck ist oft, das darf an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal etwas präsenter werden. Jetzt haben wir über Führung gesprochen, ein bisschen Kultur und Kommunikation angerissen. Die Themen, das wird ja auch deutlich, hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Ich glaube, das macht für viele vielleicht auch die Angst vor Transformation aus, weil das halt ein riesiger Wollknäuel ist und man gar nicht weiß, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen? Ist da ein Respekt da aufgrund auch der Komplexität und Vielschichtigkeit dieses Themas?
Ja, also natürlich, wenn wir über Führung, über generell die gesamte Organisation und die Prozesse reden, das alleine ist ja schon super komplex, ja. Gerade bei größeren Unternehmen wird das natürlich nochmal komplexer, aber selbst bei kleinen Unternehmen, wenn man sich mal so einen Produktionsprozess anschaut und die Organisation, das ist ja schon meistens nicht ohne. Und jetzt kommt ja noch was dazu, das ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung. Und das bringt ja nochmal neue Komplexität mit rein. Der Witz ist ja, eigentlich soll Digitalisierung ja helfen, das alles beherrschbar und einfacher zu machen. Aber die Realität ist natürlich, dass zumindest mal im ersten Schritt, aber meistens auch dauerhaft, die Komplexität weiter zunimmt. Und da haben die Leute natürlich zu Recht Respekt davor. Ja, also ganz, ganz klar. Und die spannende Frage ist, wie gehe ich damit gut um? Wie mache ich das? Dass diese Werkzeuge, Methoden mir nachher wirklich helfen und nicht nachher ein Klotz am Bein sind. Weil genau das soll ja nicht der Fall sein. Ne?
Jetzt haben Sie das Thema Digitalisierung, KI auch nochmal angerissen. Ich will da nochmal einen Moment bleiben. Man redet ja dann natürlich in solchen Change-Prozessen auch viel von Technologien und Methoden. Sie haben einen ganzen Baukasten an Methoden, die Sie dann je nach Sachverhalt mit anwenden können. In welchen vor allem auch Technologien sehen Sie denn im Moment den größten Hebel, um Produktion zukunftsfähig zu machen? Ist es das Thema KI, Digitalisierung? Ist es vielleicht das Thema Robotik, was jetzt ja zuletzt nach dem chinesischen Neujahrsfest ja doch wieder ganz groß gespielt wurde, weil man da gesehen hat, was sich innerhalb eines Jahres da offensichtlich in Fernost auch nach vorne bewegt hat? Welche Technologien sind vielleicht ein echter Hebel, um Produktion zukunftsfähig zu machen, auch wenn sie, so wie Sie gesagt haben, vielleicht im ersten Schritt Komplexität sogar im ersten Schritt vielleicht nochmal erhöhen.
Ja, also ich finde da wichtig, halt nochmal so ein bisschen zu differenzieren auf der Zeitachse, worüber reden wir. Ne? Natürlich, wenn wir über Strategie reden und weiter nach vorne gucken, natürlich müssen wir uns dann über humanoide Robotik unterhalten und über Einsatz von KI im großen Stil, ja, definitiv, da sind Riesenpotenziale da. Und gleichzeitig muss man sich auch fragen, brauchen wir heute oder auch im nächsten Jahr zwingend überall jetzt heute schon KI oder geschweige denn humanoide Robotik. Die Realität ist da oft, dass entsprechend wir viel, viel einfacher und auch viel zuverlässiger entsprechend mit viel bewährteren Methoden und Tools und auch Technologien vor allem da wirklich Effizienz und auch was auch immer ich dann auch brauche, um wettbewerbsfähig zu sein, hinbekommen kann. Ja. Und da gibt es dann auch meine Erfahrung, dass wir auch in Deutschland schon auch Technologie dahingehend offen sind, dass wir dann gerne mal ein Pilotprojekt machen, ein Leuchtturmprojekt machen und jeder hat schon irgendwie 2, 3 Leuchtturmprojekte wahrscheinlich auch mit KI in seiner Produktion gemacht, zumindest die größeren Unternehmen. Die spannende Frage ist da aber für mich, was sind wirklich die Technologien, bei denen ich auch in die Skalierung komme? Weil da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Nur da, wo ich wirklich auch am Ende die Produktion im operativen täglichen Business verbessere, effizienter werde, schneller werde, da habe ich ja am Ende was davon. Und da müssen wir aus meiner Sicht gerade 2026 schauen, dass wir auch wirklich ernsthaft davon auch profitieren. Und dann sind wir vielleicht noch nicht bei der humanoiden Robotik, weil da ist der Reifegrad noch nicht so weit. Und vielleicht bringen wir in den meisten Fällen auch die Beine nichts, sondern da bin ich vielleicht dann eher dabei zu sagen, okay, wie kann ich zum Beispiel mit dem AMR, also einem mobilen Transportroboter, Prozesse automatisieren, weil da haben wir einen extrem hohen Reifegrad mittlerweile. Das ist was mit einem extrem kurzen ROI und wo trotzdem ganz, ganz viele, gerade kleine mittelständische Unternehmen, noch keine autonomen Transportsysteme haben. Ja. Mhm. Vielleicht mal vor 10 Jahren Erfahrung gesammelt haben mit einem fahrlosen Transportsystem, aber das sind Welten mittlerweile, was auch Setup-Time, also wie schnell kriege ich sowas eingerichtet und sowas dann anbelangt. Und das Gleiche ist bei der Digitalisierung dann auch, ja, wenn wir zum Beispiel über Low-Code-Systeme reden.
Bedeutet, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig auch erfasst, im Kern sagen Sie natürlich KI und Robotik, alles große, wichtige Themen, aber 2026 und wahrscheinlich auch noch 2027 geht es in erster Linie mal darum, ich sag mal, die Basics richtig zu haben, ein gutes Fundament zu haben und in die Skalierung zu kommen, weg von reinen Leuchtturmprojekten hin zu, ich habe eine Lösung, die mich nach vorne bringt und die habe ich unternehmensweit in meiner Produktion entsprechend wirklich sattelfest implementiert.
Ja, also genau, wir müssen auch nach vorne schauen, wir müssen uns mit Strategie beschäftigen, das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Und ich rede gar nicht so sehr von den Basics. Basics wäre dann eher für mich die Infrastruktur, das Thema Daten und so weiter. Das muss ich definitiv machen, aber ich darf auch damit mich nicht verzetteln und sagen, erst wenn ich alle Basics sauber gemacht habe, dann beschäftige ich mich wirklich mit den Anwendungsfällen, sondern mir geht es darum, wirklich zu sagen, wir müssen die Anwendungsfälle auch in den Fokus nehmen, wo wir skalieren können und wo wir den Mehrwert auch bekommen. Weil alles, was erstmal nur Idee oder Pilotprojekt ist, bringt mir nichts in der Produktion, sondern ich muss die Dinge wirklich auch in die Breite bringen und am besten nicht nur in eine Fabrik, sondern auch global. Und da gibt's halt Use Cases mit einem hohen Reifegrad und das sind zum Beispiel mobile Transportroboter. Das ist zum Beispiel auch das Thema Low-Code für die Automatisierung und Digitalisierung auch von Prozesse dann eher im Hintergrund, im indirekten Bereich. Da kann man heutzutage extrem viel machen, aber die wenigsten Unternehmen nutzen es wirklich systematisch, ja. Und es geht dann auch weiter. Da gibt es auch KI-Anwendungen. Also wenn wir über KI in der Qualitätskontrolle zum Beispiel reden, ja, das ist was, da habe ich schon vor x Jahren im Podcast drüber geredet mit KI-Forschern, die gesagt haben, das ist was, wo man wirklich sehr, sehr zuverlässig Ergebnisse erzielen kann, auch ein ROI hat und so weiter, Machine Vision zu nutzen, um dann Qualitätsinspektionen zum Beispiel zu machen in einem Produktionsprozess. Und das ist auch was, wo ich auch immer noch heute die Umsetzungsquote in den produzierenden Unternehmen einfach als viel zu gering achte.
Ja. Total spannend. Da nochmal eine Rückfrage. Worauf führen Sie das denn zurück, dass man häufig aus dem Leuchtturmprojektstatus nicht in die Skalierung kommt? Weil häufig in so einem Leuchtturmprojekt wird man ja schon positive Ergebnisse sehen. Aber was hindert dann die Skalierung? Weil das wäre ja eigentlich, als Außenstehender gesprochen, total naheliegend. Ich habe ja an einer Linie, an einer Maschine was probiert, das hat gut funktioniert, ich habe positive Ergebnisse, das kann ich sehen, messen. Woran hängt das, dass es dann nicht in die Skalierung kommt? Was ist aus Ihrer Sicht da einer der Gründe dafür?
Da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, über was für ein Thema wir reden. Ja, also teilweise jetzt die Fahrlos- und Transportsysteme hat man es halt damals mal versucht mit Technologien, die eben diesen Reifegrad noch nicht hatten. Mhm. Und wenn man es jetzt nochmal machen würde, würde man merken, okay, No-Brainer. Ja, ja. So. Dann teilweise ist es auch so ein bisschen so die Frage, wie gehen wir Pilotprojekte und Leuchtturmprojekte an? Da alleine könnte man wahrscheinlich eine ganze Episode drüber reden, aber ich erlebe es oft so, dass solche Pilotprojekte auch halbherzig gemacht werden, dass man nachher gar nicht eine Entscheidung treffen kann. Oder aber auch, dass sie so groß werden, dass es dann ins Overengineering geht und nachher so ein großes Projekt wird, dass man nachher nicht in die Umsetzung geht. Ja. Und dann hat es für mich auch ein Thema, wie gehe ich dann auch mit solchen Projekten um. Ja. Also Beispiel KI, da ist es klar, dass vielleicht auch in der ersten Anwendung ich noch nicht auf dem Level bin, was ich vielleicht dann auch wirklich brauche für einen Rollout. Aber jetzt ist ja die Frage, und das Gleiche auch mit Low-Code, ja, dass so eine Technologie, wenn ich sie neu einführe, auch erstmal einen Trade-off hat, ja, also einen, vielleicht auch einen Nachteil mit sich bringt. Aber wie bringe ich das jetzt in meine Organisation rein, ja? Also wie schaffe ich es jetzt mit Möglichkeiten von Low-Code, wo dann auch meine Mitarbeiter aus den Fachbereichen selber ihre Prozesse automatisieren und digitalisieren können, ja? Da muss ich jetzt natürlich auch gucken, wie befähige ich die Mitarbeiter, wie sorge ich dafür, dass sie dann auch da vielleicht einen Prozess erstmal digitalisiert haben, aber den dann auch kontinuierlich verbessern und anpassen. Und dann wieder beim Thema Führung, wie steuere ich meine Teams und wie schaue ich auf meine Prozesse, wie analysiere ich meine Prozesse? Also das ist dann wirklich tägliche Führungsaufgabe, dann auch zu gucken, wie schaffe ich es beim Reifegrad von meiner KI kontinuierlich besser zu werden, sodass ich dann sagen kann, okay, ich kann es auch wirklich ausrollen. Und wie schaffe ich es dann auch mit Low-Code wirklich auch in der täglichen Verbesserung sowas hinzubekommen und dann auch über verschiedene Formate vielleicht noch hinzubekommen, dass man auch sich gegenseitig inspiriert und voneinander lernt und das dann auch in andere Unternehmensbereiche reinkommt. Weil nur weil es Marketing Low-Code nutzt und erfolgreich ist, heißt nicht unbedingt, dass der Vertrieb das mitbekommt. Und da gibt es auch tolle Best Practices, wie man sowas machen kann. Ja.
Super. Wir wollen ganz langsam auf die Zielgerade einbiegen. Was ich schon sagen kann, man stellt fest an Ihren Ausführungen, Sie haben da einen enorm breiten Erfahrungsschatz. Und das Zweite ist, die Dinge hängen alle miteinander zusammen. Und das ist, finde ich, ist aber auch eine positive Nachricht, die aus so einem Gespräch mitgenommen werden kann. Es ist am Ende immer, sind sehr vergleichbare Themen und man kommt auf vergleichbare Resultate im Sinne von, ich brauche Klarheit und dann brauche ich eine relativ stringente und klare Führung, eine enge Begleitung, ein Coaching der involvierten Kolleginnen und Kollegen, damit Themen vorangehen. Wenn wir jetzt ganz zum Schluss nochmal draufschauen, wir haben sehr viel darüber gesprochen, was eigentlich da sein muss, dass Transformation gelingt. Sie haben tolle Beispiele gehabt, jetzt auch nochmal das Beispiel im Low-Code-Bereich. Was kann ich tun, damit ich dort in die Skalierung komme? Gibt es Fähigkeiten oder Einstellungen, die Sie für besonders erfolgskritisch bei den handelnden Personen halten, damit es am Ende gelingt? Also wir haben auch viel über Kommunikation geredet, aber Sie lernen unglaublich viele Menschen kennen und mit Sicherheit werden Sie ganz häufig wiederkehrende Fähigkeiten oder Einstellungen irgendwo bemerken, im Gespräch herausfinden, wo Sie sagen, und wenn das gegeben ist, dann haben wir schon mal eine sehr gute Basis, dass es dann auch irgendwo gelingt.
Ja, also das ist vielleicht noch ein bisschen abhängig davon, ob wir über die Mitarbeiter reden, ob wir über die Führung reden, aber es gibt, glaube ich, schon so ein paar Themen, die sich auch zusammenfassen lassen. Eins ist sicherlich eine Neugierde und eine Offenheit auch für die Technologien. Gerade mit KI und so habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland manchmal auch so ein bisschen Angst haben und Berührungsängste haben.
Eher das Risiko sehen als die Chance.
Das Risiko sehen und so weiter. Mhm. Und dieses Interesse an Technologie und an dem, was ist technologisch möglich, das ist auf allen Ebenen, glaube ich, wichtig, das zu haben und diese Neugierde da auch sich zu erhalten. Weil nur so können wir dann zum Beispiel auch, wenn wir unsere Prozesse mal anschauen, auch entsprechend auch diese Möglichkeiten auch mit in die Prozessverbesserung einbringen. dann ist es wirklich so einen ganzheitlichen Blick auf gerade die Prozesse, also diese End-to-End-Denke. Also alle, die schaffen, über ihren eigenen Bereich hinaus zu denken, ja, was ist denn eigentlich mein interner Kunde, ja, was passiert denn eigentlich mit den Teilen oder mit den Informationen aus meinem Prozess im nächsten Schritt, was ist denn eigentlich davor? Also je mehr es uns gelingt, wirklich vom Endkunden her so einen Prozess ganzheitlich zu betrachten, ja, je mehr hilft uns das. Es gilt für einen operativen Prozess ganz genauso wie für die Management-Denke, ja, wo wenn vielleicht ein Bereichsleiter dann nur seinen Bereich im Blick hat, gelingt das nicht. Mhm. Und dann als dritten Punkt, die pragmatische und schnelle Umsetzung. Ja, Thema Geschwindigkeit. Das ist auch ein Thema bei ganz vielen produzierenden Unternehmen. Wir müssen schneller in die Umsetzung kommen. Und wo man dann auch sagt, wenn man nach China schaut, oh, China Speed, ja, die sind so schnell, wir sind so langsam. Und da ist viel Wahres dran. Ja. Und wir sind teilweise gut da drin, Konzepte zu entwickeln. Ja, gibt dann auch vielleicht ein Führungsteam, das hat Technologien gesehen, die finden die toll. Dann macht man große Konzepte. Und dann verliert man sich aber im Overengineering. Ja, das ist so ein bisschen wie mit diesen ausgearteten Pilotprojekten, die aber dann nie in die Skalierung kommen. Mhm. Und da müssen wir einfach schneller in die Umsetzung sein, mal lieber kleinere Sachen schnell umsetzen. Dann profitieren wir auch davon im Daily Business. Und dann lernen wir aber auch wiederum für die weitere Entwicklung und vielleicht auch dann den Rollout in andere Bereiche.
Super. Vielen Dank. Ganz tolle praktische Tipps, muss ich sagen. Eine allerletzte Frage habe ich. Nehmen wir an, ein junger Produktionsleiter hört diese Podcast-Folge. Und dann fragt er Sie, ich bin kurz vor dem Sprung in die Werksleitung. Mhm. Herr Herwig, einen einzigen Tipp, den Sie mir mitgeben, wenn ich morgen Werkleiter werde. Was müsste ich machen, damit das klappt? Einen einzigen Tipp. Schwierig natürlich, weil die Vielfalt der Themen riesig ist. Das ist heute sehr deutlich geworden. Aber Sie haben ja mit Sicherheit auch mit vielen, ich sag mal, Nachwuchsführungskräften zu tun. Wenn Sie denen einen Tipp geben könnten, was wäre der Tipp?
Also mein Tipp, das, was mir so spontan einfällt, ist, sich mit seinen Führungsroutinen zu beschäftigen.
Mhm. Was also, meinen Sie damit?
Was ist wirklich so seine, man sagt auch gerne Daily Leadership Routine, also wie führt er tagtäglich sein Werk? Ja, weil im besten Fall hat er das als Produktionsleiter auch schon sich überlegt und auch gelebt, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das auf einer Werksebene macht. Da kommen dann Themen rein, wie zum Beispiel Shopfloor-Management, aber dann auch Kennzahlen. Also wie führe ich meine Führungskräfte? Was für eine Rolle nehme ich da ein? Da kommen wir vielleicht wieder zum Coaching. Im besten Fall bin ich auch der Meistercoach dann für meine Führungskräfte und so weiter. Also was für eine Führungshaltung habe ich? Was für eine Kultur lege ich da vor? Und eben die spannende Frage, wie drückt sich das dann tagtäglich in meinen Routinen aus? Weil das, was ich am Ende jeden Tag mache, das, was in meinem Kalender steht, ja, das bestimmt am Ende auch die Art, wie ich dann führe. Und das würde ich als Tipp mitgeben an jungen Werkleiter.
Führungsroutinen entwickeln und sich darüber Gedanken machen. Vielen Dank. Lieber Herwig, ich sage vielen Dank für dieses offene, differenzierte, inspirierende Gespräch, was mir wirklich ganz viele auch Gedankenanstöße nochmal mitgegeben hat. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute hier in Tumlingen genommen haben, um sich mit mir im Podcast zu unterhalten.
Sehr gerne, Herr Schmidt, hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus dieser Folge auch wertvolle Impulse für Ihre eigene Produktionsrealität mitnehmen. Für mich wesentliche Botschaften, der sehr ganzheitliche Blick, der bei den Ausführungen von Herrn Herwig deutlich wird, auf das Thema Transformation. Gleichzeitig die Notwendigkeit eines klaren Ziels, dieses Wozu, das ist mir wirklich sehr hängen geblieben heute. Die Neugierde, ja, Interesse an neuen Technologien, die Chance sehen und nicht immer nur das Risiko und der ganz große Komplex Führung, Schulung, Befähigung, Coaching. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass auch für Sie heute was dabei war. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine positive Bewertung freue ich mich natürlich auch. Wenn Sie kritisches Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen wollen, verlinke ich Ihnen meine Kontaktdaten gerne in den Shownotes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran. Inside Packaging, weil gute Verpackung nur mit zukunftsfähiger Produktion entsteht.